Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der uns erklären muss, warum der VfB sich voraussichtlich aus dem Titelrennen der Regionalliga Nord verabschiedet hat und worum es jetzt noch in der Restrunde geht. Henning Menke, hi Henning.
Prost Mahlzeit.
Das sind doch schöne Aussichten für diesen Podcast, oder Henning?
Ja, wir beginnen freudig, das ist doch schön.
Montagmorgen, Henning, die Sonne scheint.
Ja.
Die Woche kann starten. Wie ist die Gefühlslage, wenn du dich an Freitagabend zurückerinnerst?
Besser als Freitagabend, auch besser als Sonnabend, auch schon besser als gestern, aber schlecht.
War's das, Henning? Ich frage mal direkt am Anfang, war's das? Bevor wir natürlich gleich im Detail über das Spiel bei Hannover 96, zwei über die Lage an der Tabellenspitze und auch über weitere Dinge, wie zum Beispiel den nächsten Schritt beim Stadionneubau sprechen werden, um einen kleinen Ausblick zu geben.
Also wenn ich richtig rechnen kann, hat der VfB Oldenburg noch 10 Spiele, 10 Ligaspiele.
Henning, hier steht ein Phrasenfall. Überleg dir das.
Ich habe ja nur über meine Rechenkünste gesprochen. 10 Spiele vor Schluss irgendwas aufzugeben, das halte ich für falsch. Ist nicht meine Art, ist auch nicht meine Überzeugung. Aber jetzt haben wir wirklich zwei Nackenschläge direkt hintereinander, während Meppen marschiert. Und die Chancen sind nicht größer geworden.
Du bist das, weiß ich ja, das wandelnde VfB-Lexikon. Bevor wir gleich wirklich einsteigen, hast du irgendwie so eine Oldenburger Aufholjagd der letzten 30 Jahre im Kopf, an die du dich erinnern kannst, wo du sagst, da hätte ich gedacht, das klappt niemals noch und dann gab es eben doch noch ein sportliches Wunder.
30 Jahre, spannend, dass du 30 Jahre sagst, ja. Also beim VfB Oldenburg gibt es ja nichts, was es nicht gibt.
Wieso spannend, dass ich 30 Jahre sage?
Weil als du gerade von diesem sportlichen Wunder sprichst, ich natürlich anfange zu überlegen und ich meine, diese eine Aufholjagd, die es tatsächlich gegeben hat, war tatsächlich 1996, also vor 30 Jahren, vor dem Aufstieg in die zweite Bundesliga seiner Zeit, da hatte Kickers Emden einen immensen Vorsprung auf den VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord. Bin mir gerade nicht sicher, ob 12 oder 14 Punkte. Und das war auch so ähnlich wie jetzt, dass der VfB auch noch Nachholspieler hatte. Aber es war ein riesiger Vorsprung auf jeden Fall, den Kickers Emden seinerzeit verspielt hat und der VfB noch aufgeholt hat. Und dann sogar schon am vorletzten Spieltag Meister geworden ist, genau.
So, das macht doch Hoffnung.
Ja, du hörst es an meiner an meiner Stimme. Ja, genau, das sind Zahlen und das sind Erinnerungen und im Fußball ist alles möglich und ich sagte ja gerade, aufgeben ist nicht, aber
nee, komm. Ich seh kein Kleingeld vor dir liegen, aber ich glaube, du musst gleich mal an die Tasche, an die Tasche gehen. Du.
Ich hole die Brieftasche gleich raus. Es ist ja auch der Situation heute ein bisschen geschuldet, dass man so ein bisschen nach Ankerpunkten und Hoffnungen sucht. Ja, es ist noch nicht vorbei, es hat alles schon gegeben, die Zeichen stehen aber schlecht.
Gehen wir mal ins Detail. Freitagabend, auswärts, Eilenriedenstadion, neuer Rasen. Alles angerichtet für ein schönes Fußballspiel und das ist es auch geworden. Ein attraktives Fußballspiel zum Zuschauen, wenn man es denn letztlich nicht mit dem VfB am Ende gehalten hat.
Ja, also du hast ja schon gesagt.
Rein als Zuschauer war das nett.
Genau, du hast mich ja gerade schon aufs Geld bezahlen hingewiesen. Also man sagt ja für die neutralen Zuschauer. War also wirklich ein Top-Fußballspiel. Nehme ich an, ich war ja kein neutraler Zuschauer. Aber nein, es ging ja hin und her. Ich darf das einmal vorwegschieben. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das Spiel hätte auch 8-8 ausgehen können. Viele klare Chancen, aber auch noch sehr, sehr viele potenzielle Torchancen, wo man eigentlich denkt, daraus muss man was machen. Hüben wie drüben. Nee, doch, muss man sagen. War natürlich ein tolles Spiel, viele Fehler auch, aber dadurch ist viel passiert, ja.
Wir gucken uns wie immer einmal spannenderweise die Aufstellung an. Da hat es drei Veränderungen gegeben. Nico May hat in der linken Viererkette Nico Kniestock ersetzt. Das ist jetzt nicht so überraschend. Nico May, muss man ja mal dazu sagen, bei den beiden Nikos auf der linken Seite, ja, nach seiner Nasenverletzung wieder fit gewesen und zurück in der Startelf. Dann schon überraschender, Trainer Dario Fossi hat sich für Veki Taritas im Mittelfeld entschieden, statt für Julian Boccaccio. Da sehe ich schon ein kleines Lächeln. Ich spiele ihm mal den Ball zu, Henning. Liegt es am verschossenen Elfmeter in der 90. Minute gegen Blau-Weiß Lohne oder hat der Trainer andere Gründe für diese Entscheidung gehabt?
Dafür, dass Wecki für Juli gespielt hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das an dem Elfmeter liegt. Das war ja eine Bestrafung. Das ist ja Quatsch. Das glaube ich nie im Leben. Mein Eindruck war, ich war mit der Aufstellung sehr, sehr zufrieden. Ich habe mich gefreut, als ich die gelesen habe. Mein Eindruck war, dass Dario und Ebbe Respekt hatten vor Hannover 96. Offenkundig zu Recht. Die sind ja auch wirklich in dem Lauf und spielen wirklich auch tollen Fußball.
6 Spiele unbesiegt.
Genau, haben den Start in die Saison verpennt. Gehörten auch am Anfang zu den Mannschaften, die man oben mit dazu gezählt hat.
Ja, sie sind der Drittliga-Absteiger, darf man auch nicht vergessen. Genau, bei so einer zweiten vergisst man das immer, genau, weil die dann immer durcheinander gewirbelt wird, ja, und so weiter, aber trotzdem.
Genau, nein, ich habe den Eindruck gehabt, dass die beiden, der VfB-Trainerstab, einfach Respekt hatte vor einem starken Gegner. Und Taritas ist die etwas defensivere Variante, die etwas bodenständigere Variante, die vielleicht etwas mehr läuferisch-kämpferische Variante. Und das war tatsächlich ein Wechsel, den ich mir auch gewünscht habe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Okay, dritter Wechsel, Orel Lubongo zurück in der Startelf für Lino Schäfer.
Auch das.
Mehrfach drüber gesprochen, weiterhin, wenn alle drei fit sind, sind es Nuancen, die da letztlich entscheiden. Ne?
Nuancen, Luxusprobleme, genau. Ich fand, Linus hatte Schwierigkeiten gegen Lohne, bis auf die Torvorlage, die tolle, die er gemacht hat, war das kein besonders starkes Spiel. Von daher kannst du den Wechsel immer machen, habe ich auch verstanden. Rückblickend, wir kommen gleich dazu, war es vielleicht die falsche Entscheidung.
Ja. Gut, aber jetzt sind wir gerade noch in der Ausgangslage und da sagen wir, kann das ein nachvollziehbarer Wechsel, der jetzt auch nicht sehr überraschend war. Ne?
Definitiv, genau.
Das Thema hat sich auf jeden Fall fürs Heimspiel am kommenden Freitag ja schon mal erledigt, weil da hier wird jemand gesperrt fehlen.
Tja,
jemand. Wir gehen mal auf den Spielverlauf ein, Henning. Also man muss wirklich sagen, der VfB hat sehr schlecht in die Partie gefunden.
Nee, hat er nicht. Der VfB hat sehr gut in die Partie gefunden. Ich glaube, in der zweiten Minute stürmte Raphael Brandt über rechts in den gegnerischen 16er. Das sind so eine Situation, die ich meine. Da war viel Platz, da waren Mitspieler im Strafraum. Das ist eine Riesenchance eigentlich, die daraus entstehen kann. Daraus entsteht gar nichts. Und dann beginnt das, was du gerade gesagt hast. Dann läuft es schlecht, ja.
Schreib mich nicht an.
Ja, sorry, weil mich das stört. Es gab so tausende ist Quatsch, ganz, ganz viele Situationen in diesem Spiel auf beiden Seiten, ja, wo wirklich Riesenchancen hätten entstehen können, müssen vielleicht sogar. Und so hat der VfB direkt angefangen. Das war ein Riesending. Hm. Da waren die anderen noch gar nicht wach. Und wenn du da einen machst, dann läuft es natürlich anders. So.
Auch tatsächlich ein Lied, das wir in den letzten Wochen relativ regelmäßig singen konnten, weil dass der VfB in gefährliche Situationen kommt, ist eigentlich permanent der Fall, ehrlicherweise.
Ja.
Gerade auch über die schnellen Außen mit ihren Dribblings, mit den 1-gegen-1 Aktionen. Da fehlt es dann häufig am letzten Pass. Ich wollte darauf hinaus, es brauchte erstmal noch eine Fußabwehr von Johnny Peitzmeier und dann fiel trotzdem schon in der vierten Minute das 1-0 für Hannover 96. Angriff über die linke Seite von Hannover. Letztlich kommt Marc Schröder einen Schritt zu spät, wird überlupft und dann gibt es einen Querpass, wo, ja, letztlich dann auch Leon Deichmann zu spät kommt, der da allerdings einen schwierigen Stand hat. Und Tom Hubrecht schiebt zum 1-0 ein.
Ja, das kannst du, glaube ich, auch wieder in dieser Schiene neutraler Beobachter bewerten. Das war ein richtig schönes Tor. Der VfB ist aber auch sehr zaghaft in der Verteidigung, hat, glaube ich, im 16er auch Angst zu faulen. Dieses Überlupfen sieht natürlich sehr unglücklich aus. Ne? Im Training musst du dafür, glaube ich, eine Kiste Bier dann kaufen für alle. Ja, wenn wir das Tor geschossen hätten, hätten wir es in Jahresrückblick genommen. Es war wirklich ein schönes Tor. Aber das musst du anders verteidigen, auch wenn das Spiel erst ein paar Sekunden läuft.
Es wirkte schon ein bisschen halbherzig in der Verteidigung. Das, ja, Wort. Klar hast du im Strafraum, ja, immer die Überlegung, gehe ich voll hin, aber da komme ich halt zu dem Schluss, der VfB war noch nicht richtig da.
Das Wort halbherzig habe ich versucht zu umschiffen. Du hast es jetzt ausgesprochen. Ja, das war zu wenig. Zu wenig Zweikampfführung, zu wenig Überzeugung auch. So, und dann liegst du 0-1 hin.
So früher Rückstand und ich glaube, da sind wir uns einig, auch insgesamt keine ersten guten 20, 25, 30 Minuten. Mit der Ausnahme, dass nach 7 Minuten, und das ist dann auch eine entscheidende Szene, finde ich, rückblickend, Orel Lubongo alleine aufs Tor zuläuft.
Läuft so ein bisschen über die linke Seite, alleine auf den Torwart zu. Also
sogar theoretisch auch noch die Möglichkeit hat, den Ball quer zu legen, dass er sich für den Abschluss entscheidet, finde ich auch völlig in Ordnung, aber er muss jetzt rein.
Ja, also wenn du den Anspruch hast, von der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen.
Der muss auch in der Bezirksliga rein.
Das weiß ich nicht, weil der Platz da anders ist, der Rasen.
Auf dem Rasen muss der auch in der Bezirksliga rein.
Also das muss eindeutig ein Tor sein. Dann steht es 1-1. Also das wirklich, da stehst du, wir waren ja nur beide, oder ich zum vielmehr war vorm Fernseher gesessen und da stehst du dann vorm Sofa mittlerweile. Es sind ja ein paar Sekunden, wie er da auf das Tor zuläuft.
Ja.
Bist gedanklich schon beim Kühlschrank, um dir das nächste Kaltgetränk zu holen, um auf das 1:1 anzustoßen. Und dann passiert das. Also der Ball muss rein, ja.
Ja, und da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Orell ist ein herausragender Fußballer, aber beim Thema Effizienz, da fehlt mir doch einiges. Ich habe eine interessante Statistik in der Vorschau auf Hannover 96 rausgesucht. Die muss ich jetzt um ein Spiel erweitern.
Bitte.
Das war mir so nicht klar. Orell hat tatsächlich 5 Tore bis jetzt erzielt, aber alle an den ersten 8 Spieltagen. Das heißt, er ist seit 15 Spielen ohne eigenen Treffer. Das finde ich für einen Mann dieser Qualität, der auch immer spielt, der auch gut, wir haben immer den Eindruck, er spielt eigentlich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Viel, viel, viel zu wenig.
Ja, also diese Zahl überrascht mich sehr, ehrlich gesagt. Das
ja.
hab ich mir auch nicht so bewusst gemacht. Wenn du das rausgesucht hast, dann ist es so, das ist viel zu wenig. Ja,
15 Spiele.
Das ist für einen Offensiven schlecht.
Ja, und er kommt ja auch in jedem Spiel zum Abschluss. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie unauffällig spielt oder so. Er hat viele 1-gegen-1 Aktionen, kommt ja, ganz, ganz häufig an seinen Gegenspieler vorbei. Ist ja auch natürlich als Vorlagengeber, tritt er ja auch in Erscheinung, so ist es jetzt nicht.
Genau.
Aber man muss doch von ihm erwarten, dass er mehr liefert.
Ich erwarte das, ja. Ja. Also die Zahl 15 Spiele schockt mich gerade auch ein bisschen. Das hatte ich nicht so im Blick.
Jetzt sind wir alle geschockt, jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Spiel. Ja, zweimal jetzt schon gesagt, eine maue erste halbe Stunde des VfB. Dann wurde es aber merklich besser, muss man sagen.
Darf ich zu der halben Stunde noch was sagen?
Ja, du darfst zu allem was sagen.
Ja, das ist so ein sprachliches Stilmittel von mir, immer diese Frage. Ich hätte es dann sowieso gesagt. Nein, ich meine nur, weil wir haben jetzt diese halbe Stunde so abgefrühstückt. Das war wirklich eine schwache halbe Stunde vom VfB, obwohl beide waren hinten anfällig. Nach vorne ging bei beiden immer was. Aber der VfB hat im Spielaufbau so viele Bälle verloren. Also in der Mitte der eigenen Hälfte, also zum Haare raufen, wirklich, also extrem viele Bälle verloren. Das war einfach viel, viel, viel zu wenig. Und das war so ein bisschen wie beim 0:1. Das wirkte so ein bisschen nicht ganz da, nicht ganz wahr. Ich spiele den Ball mal hierhin, mal dahin. Wenn er dann nach vorne kam, war es immer gleich gefährlich. Auch vorher schon. Aber es war insgesamt für den Anspruch, den man hat, für dieses wichtige Spiel, das du ja gewinnen musst, war jedem klar, war das viel zu wenig. Und das hat sich dann nach einer halben Stunde aber so ein bisschen gelegt.
Jetzt ist es gegen viele Gegner so, dass sie sich ein wenig tiefer stellen gegen den VfB. Das hat Hannover 96 natürlich überhaupt nicht gemacht. Darauf war der VfB auch eingestellt, so ist das richtige Wort. Vorher drüber gesprochen, wie intensiv Hannover 96 spielt, dass sie anlaufen, vorne draufgehen und so weiter. Da haben dann letztlich die spielerischen Lösungen, die der VfB sonst hat, nicht gegriffen, weil der Ball war weg.
Ja, bedenklicherweise, denn die, wie gesagt, du sagst es gerade selber, der VfB wusste ja alles vorher.
Ja.
Wir wussten, wie der Gegner spielen wird, wir wussten, dass der Rasen top ist, der ist nämlich ganz neu, da hat es noch kein Regionalligaspiel drauf gegeben, ein Drittligaspiel von Havelse. Das heißt, vorher haben alle gesagt, das kommt ja dem VfB zugute. Der Gegner stellt sich nicht hinten rein, der Platz ist gut bespielbar für technisch gute Fußballer. Wir dachten alles, das wäre ein Vorteil. Das konnte man in der ersten halben Stunde zumindest überhaupt nicht ausspielen.
Dann wurde es, wie gerade gesagt, langsam besser. Und es waren Chancen da, da muss man bei aller Kritik jetzt auch drüber sprechen. Also es gab einen Fallrückzieher, Seitfallzieher von Drilon. Es gab, ich glaube es war der Außenpfosten von Willem Hofroger aus der Drehung. Es gab einen Schuss von Mats Facklam so aus 16, 17 Metern, der knapp am Tor vorbei rauscht.
Große Chancen waren das. Viele große Chancen. Nach einer halben Stunde auf einmal ging es Schlag auf Schlag.
Ja.
War der VfB da? Das sind alles Dinge, die alle rein können. Ne? Also an der Anzahl der Chancen und auch an der Qualität der Chancen hat es sicherlich nicht gelegen.
Auch das kommt mir ehrlicherweise aus den letzten Wochen sehr bekannt vor.
Ja, man muss, glaube ich, sagen, der VfB spielt weiterhin ja nicht schlecht insgesamt, sondern spielt vernünftig. Ich habe den Eindruck, der VfB hat, was das Toreschießen anbelangt, im Herbst überperformt.
Mhm.
So. Also da haben sie die Latte so hochgelegt. Deutschlandweite Aufmerksamkeit im Kicker, die Mannschaft mit den meisten Toren, ich weiß nicht was alles, wurde dann zum Ende des Jahres noch von Meppen überholt. Aber in der Zeit war der VfB die Mannschaft, den Rekord aufgestellt für die Regionalliga jemals mit den Toreschießen. Und da ist der VfB einfach ein bisschen wahrscheinlich über seinem Niveau gewesen. So, und jetzt sind wir da angelangt von der Chancenverwertung, wo wir eigentlich hingehören. Und das macht sich natürlich schlagartig bemerkbar.
Da würde ich dir, glaube ich, nur zu Teilen recht geben, Henning. Ich glaube, dass du recht hast damit, dass der VfB überperformt hat in der Chancenverwertung. Aber jetzt underperformt er auch, wie man so schön sagt.
Ja,
weil ich finde nicht, dass er jetzt da angekommen ist, wo er hingehört, weil ich glaube schon, dass sie es deutlich besser können in der Chancenverwertung als die letzten Wochen. Sondern das Mittel fehlt irgendwo.
Ja, weiß ich nicht.
Es gibt so viele Chancen da. Wenn wir über Werder Bremen 2 sprechen, wenn wir über Lohne sprechen, wenn wir über St. Pauli 2 sprechen,
ja,
wenn wir über HSV 2 sprechen.
Ja. Genau.
Und jetzt auch über Hannover. Dann ist das ja nicht, dass der VfB da, ich glaube, ja, klar, wenn man es jetzt Merkste, so sieht, ne? dass Merkste. Es so viele Spiele sind, dass der VfB da angekommen ist. Ich glaube, dass er in dem Bereich gerade ziemlich underperformed.
Ich würde noch sogar noch weitergehen. Ich finde, bis auf den Herbst letzten Jahres zieht sich das ja schon seit geraumer Zeit. Auch die Spielzeiten davor war das auch schon so, dass der VfB wirklich Chancen hatte, aber die nicht gemacht hat. Selbst wenn das jetzt spielerisch ein bisschen schwächer war als in der Hochphase dieser Saison, spielt sich der VfB ja Unmengen und völlig genug Torchancen raus. Nur sie gehen halt nicht mehr rein. Das ist das Problem. Deswegen würde ich schon sagen, also dadurch, dass das über so eine lange Zeit bis auf den Herbst letzten Jahres schon läuft, ist das offenkundig auch eine Qualitätsfrage.
Dann kommt es, wie es dann irgendwie kommen muss, wenn man die Chancen vorne nicht macht. Kurz vor der Halbzeit, Freistoß, 17, 18 Meter, Strafraum-Eck.
Ja.
Linksfuß Ndicom zirkelt den Ball wunderbar über die Mauer. Ich glaube, aus meiner Perspektive heraus, schwer zu halten, direkter Freistoß, 2-0 Hannover.
Ja, ein tolles Tor. Er steht da quasi mit Ansage, jagt er den vorm Gästeblock da stehend in den Winkel. Das ist natürlich brutal bitter, ne? Ja, ich finde auch, der Ball ist weit weg, ist lange in der Luft, aber der fliegt genau da oben rein. Wenn du dich als Torwart eine Sekunde vorher schon für die Ecke entschieden hast, dann holst du den raus, dann schießt er in die andere Ecke, dann bist du der Depp.
Ja.
Das ist natürlich überhaupt kein Torwartfehler. Und Johnny hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat da viele rausgeholt. Von daher sind wir uns ja einig, machen wir das Fass nicht auf. Das
absolut, du hast ja gerade schon gesagt, mögliches 8-8. Also Johnny hat noch die ein oder andere sehr gute Torchance von Hannover, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit vereitelt.
Genau, die teilweise auch noch deutlich klarer waren als die vom VfB. Ne? Also wirklich, wo er immer da mit dem Bein noch dazwischen musste oder mit der Hand. Ja, ja. Einfach, das ist einfach ein tolles Tor, dass du das durch so ein komisches Foul, ja, kann ich es nicht bewerten, dafür war die Kamera zu weit weg, aber so mehr oder weniger kurz vor der Pause, dann dir dann noch das zweite fängst, das ist natürlich alles brutal.
Das ist brutal, aber ehrlicherweise für den Spielverlauf gar nicht so entscheidend gewesen, weil das war die 42. Minute, es geht in die Halbzeitpause. Und nach diesen 15 Minuten war das Spiel innerhalb von 4 Minuten ausgeglichen. Also die zweite Halbzeit beginnt. Trainer Dario Fossi hat Moses Utuali gebracht für Luis Heidinay, also deutlich auf offensive Variante umgestellt. Natürlich auch sinnvoll bei einem 0-2 Rückstand. Und es wird direkt belohnt, ich glaube 22 Sekunden, wenn ich richtig auf die Uhr dann letztlich im Stream links oben geguckt habe, war der Ball drin.
Genau.
Angriff über die rechte Seite, schöne Flanke von Rafa Brandt, genau in den Lauf von Moses Utuali. Und er hält einfach mal ganz unspektakulär seine linke Innenseite in den Ball.
So.
Und dann geht er ganz gemächlich in die lange Ecke.
Genau, Torwart ist natürlich auf dem falschen Fuß,
kann's gehen.
Läuft in die andere Richtung. Weltklasse-Torwart kann da auch irgendwas machen, aber das ist auch kein Torwartfehler, natürlich nicht. Nein, jetzt ist so sauber gespielt, ja. Anstoß, Angriff, Ball auf rechts, Flanke kommt rein, Fuß hinhalten, Tor. Ohne dieses immer ständig nachdenken und ich laufe alleine auf den Torwart zu und ich dribbel nochmal und mir verstolpert der Ball, hat Moses ja danach auch nochmal gehabt, eine riesen Chance da über rechts im 16er, wo er genau das Gegenteil macht von dem, was er bei dem Tor macht, nämlich nichts. Und ja, so einfach könnte es sein. Das war einfach so schön und das machst du einfach nach 20, 21, 22 Sekunden und dann ist natürlich das Spiel sofort wieder auf. Ne?
Ja, und du hattest gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie auf das Spiel denn jetzt wieder ist, denn 3 Minuten später schon der Ausgleich. Ja. Da war es ein Angriff über die linke Seite, Orel zieht so ein bisschen nach innen, spielt den Ball eine Station weiter auf Veki Taritas, der wiederum den Ball ein weiter schiebt auf Rafael Brandt und der kommt quasi aus vollem Lauf, so aus ungefähr 20 Meter mögen es gewesen sein. Wunderbare Innenseite in die lange Ecke überlegt.
Ja.
Auch da so Kategorie, ganz simples Tor,
genau,
aber wunderschön.
Du stehst da, du hast den Ball, du hast den Platz, du wirst nicht angegriffen, du guckst an, da ist das Tor, da steht Torwart, ich schieße ihn da unten links rein, alles Gute. So.
Ja. Ja. Wenn es immer so einfach wäre, ne?
Ja, man fragt sich, warum es sonst nicht so einfach ist.
So. Nein, bei Rafa, wir haben gerade auch ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, hat ja einen Bombenschuss und zieht halt gerne auch mal mit Vollspann ab.
Ja.
Da hat man mal gesehen, was so eine Innenseite mit dem richtigen Timing, mit dem richtigen Tempo bewirken kann, weil da guckst du als Torwart einfach nur hinterher. Der Ball dreht sich quasi.
Genau.
Ja.
So ein Tor ist halt
vom Außenpfosten in den Innenpfosten, so von der Flugkurve her.
Genau.
Und da guckst du nur hinterher.
So ein Tor ist halt doch ziemlich breit, ne?
Ich hörte davon. Da irgendwas mit 7,32 Meter oder wie ist es genau?
Genau, um und bei. Und da ist natürlich auch Platz für so einen Ball, ne? Nein, aber du sagst das, Raphael hat einen Bombenschuss. Ist auch jemand, der sich viel zutraut. Deswegen gibt es auch öfter mal irgendwelche Direktabnahmen, Volley in den Nachthimmel und so. Das kommt auch mal vor. Aber dann hast du auch sowas und dann dreht sich auch mal eine Ecke rein, wie eine Aufstiegssaison und so. Ja, genau. Also das war natürlich wunderbar. Dann steht 2-2.
Rafa-Tor und Vorlage. Kurzer Fact noch, weil ich mir die Zahlen, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Orel in der Vorschau angeguckt habe. Vor dem Spiel stand Rafa bei 5 Toren, war aber seit 6 Partien ohne eigenen Treffer und erzielte 4 seiner 5 Tore schon an den ersten 5 Spieltagen. Mhm. Auch das war sehr lange her. Das hat er natürlich jetzt mit dem Spiel am Freitag ein wenig korrigiert und aufgebrochen. Trotzdem heißt das ja auch, was für eine große Hängepartie dazwischen lag, sag ich mal so.
Ist so eine große Diskrepanz zum Beginn der Saison. Aber wenn wir ihn jetzt schon so groß ansprechen, müssen wir auch sagen, dass er seinen Vertrag verlängert hat.
Absolut.
Der im Sommer ausgelaufen wäre.
Unterschreiben kann er.
Tore schießen offenkundig auch.
Viel mehr.
Genau, Tore schießen auch. Er ist seit 2020 im Verein. Das heißt, er hat jetzt verlängert. Das heißt, er bleibt mindestens ein Jahr länger. Dann wäre er 7 Jahre beim VfB Oldenburg. Auch wenn am Anfang diese Corona-Saisons waren, okay. Aber das ist ja für die heutige Zeit und für die Regionalliga sind 7 Jahre bei einem Verein. Da kannst du, würde ich sagen, das ist ein VfBer. Er lässt sich ja auch zitieren damit, wie wohl er sich in Oldenburg fühlt, dass er seine zweite Heimat geworden ist und er Freunde fürs Leben gefunden habe. Von daher, da geht mir natürlich das Herz auf.
Ich glaube, er hat sogar gesagt, Oldenburg ist meine Heimat geworden, nicht mal zweite Heimat.
Oh, das will ich ihm nicht aus dem Mund nehmen. Umso schöner. Da haben wir ja was gemeinsam.
Also, perfekter Start in die zweite Halbzeit.
Ja,
aus perfekt. 0-2 macht 2-2. Und danach ein Spiel, gehen wir wieder kurz an den Anfang zurück, hochattraktiv zum Zugucken. Allerdings. Hannover nach vorne, der VfB in dem Moment auch voller Selbstvertrauen nach vorne.
Ja.
Chancen hüben wie drüben. Ich erinnere mich an eine Doppelchance von Hubrecht auf der anderen Seite, wo Johnny stark pariert. Dann erinnere ich mich an einen Kopfball von Taritas, der ganz knapp am langen Eck vorbeigeht. Beide mit Mut, beide mit Selbstvertrauen.
Genau, und die eine Chance von Otoali, die ich gerade schon angesprochen habe, er kriegt den Ball rechts in den 16er, verstolpert dann so ein bisschen, wird zu weit rausgedrängt. Auch das ist eine riesen Torchance einfach.
Ja.
Und es passiert nichts.
Und dann gibt's die 70. Minute. Der VfB steht hoch an der Mittellinie.
Ja.
Verliert letztlich die entscheidenden Zweikämpfe, sodass ein Ball in die Tiefe kommt. Ja.
Und
Orel läuft hinterher. Halten wir es erstmal sachlich fest, hält seinen Gegenspieler und sieht für die Notbremse die rote Karte. Jetzt gibt's 2 Ebenen. Machen wir mal erstmal die leichte Ebene.
Bitte.
Ist das für dich eine rote Karte?
Jetzt gibt's Möglichkeiten darauf zu antworten mit einer Analyse oder mit einem Wort. Das Wort ist nein. Das ist die leichte Antwort.
Da muss ich schmunzeln, weil da weiß ich schon, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Warum nein?
Damit ist doch mal, um mich nicht ganz blöd hinzustellen. Also, ich finde, das ist ein unfassbar dämliches und unnötiges Foul.
Mhm.
Und natürlich pfeift er das. Und Aurel geht auch schon nicht erst mit dem Foul, sondern schon 3 Meter vor dem Foul davon aus, dass er jetzt die rote Karte kriegt und geht direkt raus, guckt den Schiedsrichter gar nicht mehr an. So, das ist alles unbenommen. Ist völlig klar. Und man darf sich darüber auch nicht beschweren. Das war jetzt nicht die spielentscheidende Fehlentscheidung. Überhaupt nicht. Aber es sind 2 Spieler von Hannover 96. Einer hat den Ball, einer läuft links daneben. Dann läuft Aurel direkt hinter dem 96er mit Ball und 1-2 Meter versetzt nach links Richtung Zentrale haben wir noch 2 VfBer, die mitlaufen, die zumindest, ich glaube Schröder ist es, so dicht dran sind, dass sie den Weg noch hätten schaffen können, um den Gegner zu bedrängen vor dem Torabschluss. Das ist das eine. Und zum anderen ist das ja noch so weit weg vom Tor, dass das für mich keine 100%ige Torchance ist. Und wenn das Argument ist, letzter Mann, weil er jetzt 1,11 Meter näher am Tor steht als der andere Verteidiger, gut, dann ist es ein Totschlagargument. Ja, er ist der letzte Mann gewesen, aber es hätte mindestens einen VfB gegeben, der definitiv noch hätte eingreifen können. Und es war so weit weg vom Tor, da hätte ja alles noch passieren können. Erdbeben, Windböe, Platzfehler, Schnürband gerissen. Also für mich ist da die rote Karte, obwohl Aurel die in Kauf nimmt und weiß, dass er die kriegt und so, finde ich trotzdem, ich habe es mir jetzt 3-mal angeguckt, finde ich eine viel zu harte Entscheidung.
Schön, dass du im zweiten Teil deiner Erörterung schon erklärst, warum deine Meinung falsch ist.
So, hau raus. Letzter Mann.
Ja, nein. Der läuft alleine aufs Tor zu.
Nee, der läuft nicht alleine aufs Tor
zu. Der läuft alleine aufs Tor zu. In dem Moment, wo Orel das Foul begeht, läuft er alleine aufs Tor zu.
Was heißt das? Wie viel Platz muss denn da im Umkreis sein, dass man alleine läuft? 2 Meter?
Ja, aber das reicht. Es reicht auch ein Meter.
Ich frag dich, ist das so?
Er läuft alleine aufs Tor zu,
ist
faktisch.
Das so? Das
er
ist, die
ist derjenige, der am nächsten zum Tor ist.
Das stimmt.
Der im Vollsprint auf dieses Tor ist, der den Ball auch unter Kontrolle hat, ist ja mal ein wichtiger Faktor. Er läuft nicht irgendwo nach außen, sondern absolut, er läuft geradeaus Richtung Tor.
Ich bin dabei, ja.
Und dann ist das für mich tatsächlich eine klare rote Karte.
Aber du scheinst die Regel besser zu kennen als ich.
So, aber für mich ist das eine klare rote Karte und ja, ich möchte, ich finde sie auch höchst unnötig. Ich ja, hätte dieses Foul nicht begangen.
Nee.
Ich weil.
Ja, erstens, wir beide hätten das Foul nicht begangen, weil wir da nicht so schnell hinterhergekommen
wären.
Ja,
das ist richtig, auch. Natürlich. Wir wären gar nicht in der Nähe gewesen. Aber auch Orells Laufweg ist so, dass er sowohl Marc Schröder als auch Willem Hofrogge, das ist der Spieler, der noch so einen halben, einen Meter hinter Marc Schröder positioniert ist und auch besprint ist, dass er die beiden auch sieht. Das heißt, er muss wahrnehmen, dass es noch eine Chance gibt, diese klare Torchance anders zu verhindern, als mit einem plumpen Festhalten. Und es war nicht mal irgendwie versucht, verdeckt, ihn irgendwie mal kurz zu tupfen oder so, sondern das ging so mit 2 Sekunden, bevor das Foul wirklich stattgefunden hat, konnte man sehen, okay, Orell ja, will jetzt den Laufweg schneiden, nimmt den Arm nach oben, hält ihn an der Schulter fest und wie du gerade gesagt hast, ja, ich glaube, er hat sich, also mein Eindruck war, dass er sich nicht mal in Richtung Schiedsrichter umgedreht hat, sondern einfach geradeaus in Richtung Kabine gelaufen ist, genau, und gedacht hat, ja, muss ich jetzt hier machen und dann gehe ich jetzt hier runter. Genau. Das war, für mich war es die falsche Entscheidung.
Für mich auch.
Weil es einfach noch, Johnny hatte auch einen guten Tag.
Ja.
Dann musst du bei 30, 35 Metern die, ich nenne es jetzt mal die Handlungsschnelligkeit haben, zu entscheiden, ich brauche jetzt hier an dieser Stelle keine Notbremse machen. Ich setze auf Marc Schröder, ich setze auf Johnny Peitzmeier, ich setze auf meine eigene Schnelligkeit. Auch Johnny, auch Orell kann einen Bogen laufen und vielleicht noch, wenn der Spieler einen kleinen Fehler in seinem Ablauf macht, mit einem Rempler, mit einer Grätsche irgendwie den Torschuss behindern. Und deswegen war es für mich sowohl zu Recht rot, als auch eine falsche Entscheidung von Orell.
Genau. Nein und ja. Das ist komplett, komplett. Also da, mit der falschen Entscheidung bin ich 100% bei dir. Zumal du sagst es ja, er kann ihn ja nur ziehen, weil er ja direkt dran ist.
Ja.
Er könnte ja auch einfach in den Zweikampf gehen oder mitlaufen oder was auch immer. Aber die Szene, das wollte ich gerade noch sagen, die Szene.
Weil er so schnell ist.
Ja, die Szene beginnt ja in der gegnerischen Hälfte. Ja. Da kommt der lange Ball. So, dann kriegt der Hannoveraner den Ball und Orell läuft aus der gegnerischen Hälfte zurück und ich glaube schon an dem Moment, als er die Mittellinie überquert, da sind es noch 10 Meter hin, bis er ihn dann umzupft.
Hat er sich gedacht, den
da wusste er schon, ich gehe jetzt runter.
Da hat er sich runter schon, geht er nicht, aber ich
glaube schon, da hat er sich schon damit abgefunden. Das, so wird das.
Die Szene, jetzt runter, ich dachte, gehe jetzt runter, Grätsche. Aber
nee, ja, runter, ja, rote Karte meine ich. Ja. Ich gehe jetzt dahin, den hole ich mir, dann bin ich eben runter. Nur, ich bleibe nochmal bei der Entscheidung, wir sind uns ja einig, es ist auch einfach die 70. Minute, ne? Heute
ja,
gibt es ja noch immer 1000 Minuten Nachspiel. Also wir spielen danach noch 25 Minuten.
Selbst und noch ein Spiel, in dem Orell gar nicht so schlecht drin war. Der so, hat gerade eingeleitet mit das 2-2. Er ja, hat immer seine Aktionen
und
gehabt.
Und selbst wenn der Ball reingeht, dann haben wir immer noch 25 Minuten Zeit mit 11 Mann.
Ja.
Ja, also an der Entscheidung war alles falsch.
Ja.
Alles kann man mal machen. Jeder macht Fehler, ist ja auch in Ordnung. Ja, aber es ist alles falsch.
Aber auch das ist dann irgendwo eine kleine Qualitätsfrage, da die richtige ja, Entscheidung zu treffen.
Ja, definitiv. So, da sind wir uns einig, brauchen wir nicht ausdiskutieren, aber du hast auch 2 andere Sachen gerade gesagt. Du hast selber gerade gesagt, da gibt's noch Spieler, die hätten doch eingreifen können.
Aber die Regel, ist ja, ist ja, dass der Hannover-Spieler alleine aufs Tor zuläuft. Natürlich können die mit Schnelligkeit, mit einem Fehler vom Hannover-Spieler, aber das kannst du ja nicht in der Regel mit beinhalten. Der Spieler läuft alleine auf das Tor zu.
Du kennst die Regel besser als
Notbremse.
Ich weiß nicht, was das heißt, alleine aufs Tor. Das frage ich ja die ganze Zeit. Ich finde, wenn einer läuft und 2 Meter links daneben läuft noch einer.
Er hat den direkten Weg zum Tor und es ist keiner mehr dazwischen.
Also es geht um eine Himmelsrichtung, wo man
hinläuft. Es ist nicht mal einer daneben.
Ja, eineinhalb Meter links versetzt.
Ja, hinter ihm, genau.
Ja, ich frage ja nur, wie die Regel ist. Wenn das die Regel ist, ist das die Regel. Dann
das ist die Regel. Die Regeln sind die Regeln.
Ja gut. Ja gut, dann brauchen wir natürlich nicht drüber diskutieren, ist klar. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Steffen Freund im Doppelpass, der hier immer eine andere Meinung hat als alle anderen. Nein, aber
ist doch schön, Henning.
Dann, gut, damit wäre die Diskussion abgeschlossen. Aber für mich ist das eben kein alleine aufs Tor laufen, wenn man mit 3 Gegenspieler aufs Tor zuläuft. Aber gut, so.
Dann schließen wir an dieser Stelle die Diskussion ab und wissen, Henning liegt falsch.
Ich lasse es so stehen. Ich lasse es so stehen, weil ich schon gebeutelt genug bin und mir jetzt die Kraft auch ausgeht.
Gut, und dann haben wir also, um zum Ernst der Sache zurückzukehren, eine Schlussphase, 2-2, noch 20 Minuten. Jeder Oldenburger weiß, dass 2-2 hilft uns jetzt auch nicht. Also ob wir nun 2-2 spielen oder 3-2 verlieren, ehrlicherweise im Titelrennen, kein großer Unterschied meiner Meinung nach. Ich sehe, auch da haderst du ein wenig.
Ich finde, den einen Punkt hätte ich gerne mitgenommen.
Ja, aber ja, für was? Fürs Gefühl, aber...
Du, wir sind 12 Punkte zurück, haben 2 Spiele in der Hinterhand. Dann wäre es 11 Punkte, 2 Spiele in der Hinterhand. Meppen hat das deutlich bessere Torverhältnis, dann reichen 2 Patzer von Meppen, sonst brauchst du 3 Patzer von Meppen, aber es macht schon was.
Ja, okay, Henning.
Vielleicht das ist wieder Mathe, das ist wieder Mathe.
Vielleicht muss ich dir an der Stelle ein wenig, ganz bisschen recht geben.
Es hätte übrigens super viel ausgemacht, wenn Boccaccio gegen Lohne in der Nachspielzeit den Elfmeter reingeschossen hätte. Dann hätte es noch viel mehr ausgemacht, das wäre gut gewesen.
Okay, aber das...
Dann hätten wir uns sogar die Niederlage hier noch irgendwie schön reden können. Von den Punkten her. Ja.
Hätte...
Genau.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Schlussphase. Ehrlicherweise hat man nicht wirklich, finde ich, gemerkt, dass der VfB in Unterzahl ist. Es war nach wie vor ein ausgeglichenes Spiel,
ja.
Mit Aktionen nach vorne. Jetzt nicht mehr die ganz großen Chancen, wie es in den ersten 60 Minuten der Fall war. Und dann wird Nico Kniestall eingewechselt, der 80.
Ja.
Und ja, du lachst, aber macht wenige Sekunden nachher seiner Einwechslung einen folgenschweren Fehler.
Ja, und das ist genau der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob du es nicht sogar in der Überschrift hattest. Vom Spielbericht, der VfB hat einfach zu viele Fehler gemacht.
Ja.
Viele falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Also es ist im 16er von der Angriffsseite aus gesehen, kommt Hannover über rechts. Nico lässt sich so ein bisschen überlaufen, ist aber komplett an der Grundlinie und grätscht dann runter. Warum auch immer. Ich glaube gar nicht, dass
er... Ja, er will schon zum Ball gehen, aber...
Nee, warum geht er runter? Warum läuft er nicht einfach mit?
Ja.
Bedrängt ihn, was auch immer. Ja, das ist ein 100%iger Elfmeter, das ist ein Foul. Er trifft ihn jetzt gar nicht irgendwie brutal, aber da kommt der, das ist Fußball, da kommt im 16er, kommt das Bein, der Stürmer sieht das Bein, nimmt er das Bein, dann ist es Elfmeter, so Bums.
Ja. Abdulatif verwandelt souverän, verliert Johnny zum 3:2 und dann hatte der VfB mit Arno Adam noch einen Kopfball, hat es nochmal versucht in Unterzahl, klar.
Ja.
Aber in der Luft lag das 3:3 jetzt nicht mehr in der Schlussphase, sag ich mal. Man hat es versucht, aber... Ja, musste dann die bittere Niederlage hinnehmen. Die hat schon zugesetzt. Ja. Das haben wir festgestellt. Also, die hat sicherlich auch jedem VfB-Fan zugesetzt, aber Trainer war schon auch ordentlich geknickt nach dem Schlusspfiff. Mein Kollege Wolfgang Wittig wollte noch mit ihm sprechen, aber Dario hat sich in dem Fall mal dafür entschieden, sich alleine in den Bus zu setzen und zu sagen, sprecht bitte mit Marius Ebbers. Der war schon ordentlich frustriert und geknickt.
Ja, ist ja dann wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung gewesen, bevor du so ein Ernst-Mittendorp-Interview kriegst. Von damals, das war ja vor dem Bus.
Das ist richtig, das war vor dem Bus. Und danach hat er sich alleine da reingesetzt damals. Genau. Der gute Ernst.
Nee, da hat Dario bestimmt, auch wenn es jetzt für die journalistische Arbeit schwierig gewesen ist.
Ja, genau.
Ja, ich weiß schon. Ja, du hättest gerne dann die fetzigen Aussagen gehabt. Hätte ich auch gerne gelesen. Doch, hätte ich auch gerne gelesen. Nehme ich ja mit rein, ist doch alles
ja,
gut.
Ja, ist aber jetzt auch...
Denk jetzt ja von Dario her.
Das ist seine Entscheidung, aber ich denke mir auch immer, als Trainer hat man schon die Aufgabe, im professionellen Bereich danach nochmal was zum Spiel zu sagen.
Definitiv.
Aber das hat er jetzt auch das erste Mal gemacht, also alles gut, er hat sich mal einmal zurückgezogen.
Und ich darf es wieder aus VfB-Sicht sagen, es spricht ja für ihn, dass er dann die Mannschaft schützen will, indem er da nicht irgendwie aus der Emotion heraus lospoltert oder was auch immer. Oder vielleicht war er auch einfach so emotional fertig und sieht, kann ja auch die Tabelle lesen, was das bedeutet, diese Niederlage. So, dann, das ist für mich was Positives, dass ihm das, was mit ihm macht, dass die Mannschaft und der Verein ihm wichtig sind. So, deswegen nehme ich das mal so hin.
Damit sind es jetzt 12 Punkte Rückstand auf den SV Meppen, der souverän mit 4:0 bei Phoenix Lübeck dann am Samstag gewinnt. Hat jetzt 2 der Auswärtsspiele gewonnen, wo wir vorher so ein bisschen gehofft haben, da können die Meppen noch was liegen lassen. Das 3:2 in Jeddelo, 4:0 in Lübeck ist schon dann wirklich sehr überzeugend.
Ja, und Phoenix scheint auch nicht mehr auf der Höhe zu sein, wie sie letztes Jahr gewesen sind.
Da wollte ich gleich drauf hinaus, weil ich weiß nicht, ob dir das sagt, das ist der nächste Gegner.
Habe ich schon was von gehört, ja.
Nein, schließen wir eben kurz die Tabelle ab. Drochtersen verliert 0:1 bei Werder Bremen 2 in der Nachspielzeit. Für die natürlich auch ein Nackenschlag, sind jetzt 4 Punkte hinter Meppen. Und der VfB, wie gesagt, 12 Punkte dahinter mit 2 Spielen auf beide in der Hinterhand. Das heißt, rein rechnerisch sind es nur 6 Punkte. Dann der Extrapunkt wegen Torverhältnis. Aber die Spiele werden auch weniger. Und die Rückschläge mehr zurzeit, muss man sagen.
So, ich habe vor 2 Wochen hier gesagt, der VfB hat das Potenzial, alle restlichen Spiele zu gewinnen. Das wäre möglich. Die Patzer von Meppen brauchen wir trotzdem. Du sagtest 2-3 erwartest du. Jetzt muss der VfB alle Spiele gewinnen und Meppen muss mindestens 3-mal patzen. So, dann geht es noch. Meppen hat allerdings auch nur noch 8 Spiele und nicht 10. Also wir sind ja auch Realisten genug, dass jetzt die Ausgangslage schwierig geworden ist.
So ist es. Also
und der VfB, ich habe extra nochmal nachgeguckt, hat jetzt aus den letzten 6 Spielen 6 Punkte geholt. Ne?
Ja.
Und das ist nicht die Bilanz eines Aufsteigers, sondern damit rutschst du in den Abstiegskampf. Ja.
Ein Sieg, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also es läuft nicht mehr so, wie wir es aus dieser Saison bis jetzt gewohnt sind. Aber, und das hat auch dann Marius Ebbers eben gesagt, mit dem wir dann gesprochen haben, aufgeben ist nicht. Die Saison ist noch lang. Wir werden weiterhin alles investieren und das ist ja auch gut so.
So soll es sein. Und weil du Marius Ebbers sagst, ihr habt ja diesen schönen Podcast letzte Woche gemacht. Ja. Ne? Wunderbar.
Kamen dir Teile des Gesprächs bekannt vor?
Ja, auch die Stimme war mir sehr vertraut. Also vielleicht können wir es ja zum letzten Mal in unserem Leben nochmal ansprechen. Also das war, ich hatte ja auch ein Gespräch mit ihm vor geraumer Zeit, das sehr schön war. Und deswegen nochmal viele Grüße an Ebbe. Und das war richtig toll und schön, dass er das jetzt nochmal gemacht hat mit dir. Wunderbar, sind wir alle glücklich.
Diesmal auch mit Tonspur.
Sehr gut.
Freitag, Phoenix Lübeck. Heimspiel im Marschwegstadion, 18:30. Gegner, vor dem wir, glaube ich, beide hier immer durchaus Respekt haben. Wir haben mehrfach über Phoenix gesprochen. Gerade auch auswärts ist das eigentlich immer ein schwieriges Pflaster. Aber wie du gerade gesagt hast, nur ein Punkt aus 3 Spielen nach der Winterpause. Zugegebenerweise auch 2 sehr gute Gegner gehabt. Mit Drochtersen und Meppen. 0:2 und 0:4 die Heimspiele verloren. Dazwischen lag ein 1:1 beim Bremer SV. Sind jetzt Siebter mit 37 Punkten. Ja, ordentlich im Mittelfeld, da geht es um nichts mehr.
Genau, Saison ist vorbei.
Spricht eigentlich auch vieles für eine ganz gute Ausgangsposition.
Sport, die müssen wir glaube ich nicht viel diskutieren. Das ist trotzdem eine gute Mannschaft und der VfB ist eine sehr gute Mannschaft für diese Regionalliga Nord auch weiterhin. Ich glaube, der Fokus ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen Kopfsache. Also beim VfB, also bei beiden. Für Phoenix geht es um gar nichts mehr. Die haben ja auch bis kurz vor Jahresende noch gedacht, die können auch irgendwie oben rankommen als 5. Mannschaft. Und für den VfB geht es jetzt erstmal darum, alle sind irgendwie geknickt und man sieht die Tabelle und das weiß ich nicht, aber viele werden jetzt auch erstmal nicht mehr dran glauben, nehme ich an. So, jetzt musst du aber hochfahren, es ist noch nicht vorbei, du hast ein Heimspiel, Freitagabend, Flutlicht, es geht noch um was. Das wird, glaube ich, jetzt erstmal die Aufgabe sein. Deswegen ist es aber schwierig, das Spiel einzuschätzen. Ne? Also wir hätten gedacht, vor ein paar Monaten, das wird jetzt ein richtiges Topspiel. 2 ganz, ganz heiße und erfolgreiche Mannschaften spielen gegeneinander. Jetzt sind sie beide in dem gegenteiligen, im Abwind sozusagen. Ja, im Augenblick ist es so. Beide irgendwie eine kleine Krise. Von daher bin ich gespannt, wie es wird. Aber ich mache mir keine Gedanken, dass Dario die Spieler schon heiß kriegt.
So wird es sein. Vielleicht noch ganz interessant, Phoenix 28 Gegentore, damit die zweitbeste Abwehr der Liga. Sogar 2 weniger kassiert als der VfB. Auch sogar 6 weniger kassiert als Drochtersen Assel. Nur Meppen hat mit 27 Gegentoren 1 weniger kassiert. Also ein Offensivspektakel haben wir jetzt gerade gesehen in Hannover. Wird es wahrscheinlich gegen Phoenix eher nicht.
Ja, wir haben ja das Hinspiel auch vor Augen. War glaube ich 2:0, ne?
2-1.
2-1, genau. Stimmt, 2-1. Hoffrogger hat das erste gemacht, sondern Boccaccio das zweite. War das so? Genau. Ja. Das war ja auch ein gutes, solides Spiel, aber schon ein Spiel auf Augenhöhe, was schwer gewesen ist. Genau, also und kein Feuerwerk. Genau, man wird arbeiten müssen in dem Spiel.
Das verbinde ich tatsächlich auch mit Spielen gegen Phoenix Lübeck, dass das immer sehr enge, umkämpfte Spiele sind und genau. Viele Zweikämpfe.
Da wird einfach sportlich seit vielen Jahren sehr, sehr gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Und von daher wird das eine schwere Aufgabe, ja.
Spannender, Henning. Und weil wir vorher nicht mehr persönlich sprechen, wird es dann eine Woche später. Also nein, ich will die Spannung jetzt im Heimspiel gegen Phoenix Lübeck noch nicht komplett rausnehmen, aber danach steht ein vielleicht das Highlight dieser Restsaison erstmal auf dem Programm. Das ist dann Ostersamstag. Das Landespokal-Halbfinale gegen die SV Drochtersen Assel.
Wenn ich das als Christ, Pfarrer und Theologe einmal korrigieren darf, es ist der Kar-Samstag. Es ist nämlich der Samstag in der Kar-Woche. Einen Ostersamstag gibt es in dem Sinne nicht. Wenn man einen haben möchte, dann wäre das der Samstag nach Ostern. Das wäre dann der Ostersamstag. Aber der Samstag vor Ostern ist der Kar-Samstag. So wie der Freitag vor Ostern der Kar-Freitag ist und so weiter.
In diesem Bereich darfst du mich jederzeit komplett korrigieren. Ich glaube dir alles.
Vielen Dank. Ist es auch so, ja. Vielen Dank. Ein weit verbreiteter Irrtum, ja.
Kar-Samstag, 18 Uhr, Marschwegstadion. Landespokal-Halbfinale gegen Drochtersen Assel. Es geht nicht weniger als um den Finaleinzug. Mögliche Finalgegner Jeddelo oder TSV Havelse, die im zweiten Halbfinale erst Mitte April aufeinandertreffen. Mal wieder die große Chance, einen ganz großen Schritt in Richtung DFB-Pokal zu gehen. Und ich sehe schon Sorgenfalten auf deiner Stirn.
Ja, es ist ja so schade. Ich freue mich mega auf das Spiel. Es ist auch richtig toll, dass der VfB da ist. Und dann ziehst du ins Finale ein, dann kannst du den Pott holen und in den DFB-Pokal einziehen. Ist ja alles toll, können wir gleich nochmal im Einzelnen drüber reden. Aber der VfB hat natürlich eine Historie mit diesem Pokal und mit diesen Halbfinals. Und man kann vorwegnehmen, der VfB hat diesen Landespokal noch nie gewonnen in seiner Historie. und verliert fast immer die Halbfinals. Also ich habe noch kein gewonnenes Halbfinale mitgemacht. Bin heute Morgen nochmal in mich gegangen.
Noch und gar keins?
Nein, ich habe keins mitgemacht, zumindest habe keins gesehen.
Meine Güte.
Keins, kein einziges.
Also ich auch nicht, aber ich bin noch nicht ansatzweise so lange dabei wie du.
Ja, siehst du, und es war ja früher, die Tragik war ja früher, dass es nur einen Niedersachsen-Pokal gab. Jetzt gibt es ja zwei Stränge, einmal Dritte Liga und Regionalliga Spiel ein, was für die Regionalligisten eine Frechheit ist, aber gut. Und dann die richtigen Amateurvereine spielen ein. Damit
Oberliga so abwärts,
genau. Genau, damit auch so eine kleine Mannschaft mal wirklich in den DFB-Pokal kommen kann. Das heißt, jetzt ist es seit ein paar Jahren so, dass du den Niedersachsen-Pokal gewinnen musst, um dich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Bevor es diese zwei Stränge gab, hat die Finalteilnahme gereicht, weil Niedersachsen zwei Startplätze hat, weil es so viele Vereine gibt, der Verband so groß ist. Das heißt, das Halbfinale war im Grunde immer das Endspiel für den DFB-Pokal. Und da ist der VfB ja nun wirklich immer gescheitert in meiner Zeit. Und tragisch und fürchterliche Erinnerung, ja.
Dann hast du eigentlich also doch schon viele verkappte Endspiele gesehen. Es waren dann nur jeweils die Halbfinals.
Wenn man so will, genau. Wir können das ja
Ich möchte jetzt nicht hier den Bedenkenträger geben, aber ich erinnere mich an eines ausgerechnet gegen die SV Drochters in Assel.
Vor genau 10 Jahren, wenn ich es richtig weiß. Auch da bärenstarke Saison. VfB Oldenburg, Aufstiegsrennen gegen Wolfsburg 2. War die Phase, wo man dann langsam nachgelassen hat und den Kontakt zu Wolfsburg verloren hat. Und dann hast du aber ähnlich wie jetzt dieses Spiel gehabt. Halbfinale. Finale um den Einzug in den DFB-Pokal. Ich glaube, es war sogar auch Karsamstag, kann
das
sein?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, es war irgendein Feiertag, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber 2016, also nur ein Sieg vom DFB-Pokal entfernt und Werbung gemacht, Hütte voll. Damals war es noch anders. Da war Drochters noch so ein aufstrebender Aufsteiger langsam. Die haben zwar schon super gut gespielt, waren richtig gut, aber die waren halt noch kein Name. Man kannte sie nicht. Haben auch nicht um die Meisterschaft mitgespielt. Das heißt, der VfB war auch noch der riesige Favorit, der jetzt ja in diesem Spiel nicht mehr ist, muss man sagen. Mindestens Spiel auf Augenhöhe, wenn nicht sogar Drochters so ein bisschen favorisiert ist. Okay, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich meine
50-50.
Nur, es war immer wieder dieses, man geht zum VfB, hat riesige Erwartungen, riesige Hoffnungen und dann verlierst du es und scheidest wieder aus. Und ja, das war vor 10 Jahren und da gibt es noch 2, 3 andere.
Henning, jetzt ist aber der Moment schon gekommen, dass du ein bisschen Zuversicht verbreiten musst nach dieser Geschichte.
Nee, ich will, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, möchte ich die anderen Namen auch nochmal nennen, damit ich es aus dem Kopf raus habe. Also
sprich dich aus.
Ja, ich glaube, es war 2014, als wir gegen FT Braunschweig verloren haben. Oberligist seinerzeit im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße in Braunschweig. VfB auch eine Riesensaison gespielt, am Ende Dritter geworden in der Regionalliga unter Alexander Nuri und dann einen unfassbaren Auftritt in Braunschweig hingelegt gegen diesen Oberligisten. Da verloren war die Zeit mit Höhler und Pröger und Adi Wakumenga und so, ne? Und ein bodenloses Spiel da gezeigt und da verloren und dann spielt FT Braunschweig dann die freie Turnerschaft, glaube ich, im DFB-Pokal, also ganz fürchterlich. Dann gab es mal das Halbfinale gegen Osnabrück als Regionalligisten gegen den VfL Osnabrück, dritte Liga als Nils Labs in der Nachspielzeit nach einem Slapstick-Fehler vom Osnabrücker Torwart den Ausgleich schafft. Da gab es direkt Elfmeterschießen danach, das war im Grunde ein Erfolg, weil man ja der krasse Außenseiter war und sich in dieses Elfmeterschießen gerettet hat oder das geschafft hat. Dann hat man verloren, weil unter anderem Marius Winkelmann in den Oldenburger Nachthimmel schoss. 2011 muss es gewesen sein, da haben wir in Emden das Halbfinale verloren. Da haben noch so Größen wie Malte Müller bei Kickers Emden gespielt. Herzliche Grüße von diesem Tisch.
Viele Grüße.
Da war der Platz ungefähr so wie vor einigen Wochen im Eilenriede-Stadion, als der SV Meppen da gespielt hat. Und wie in Emden eigentlich traditionell immer. Fürchterlich nämlich. Ja, da haben wir da verloren das Halbfinale.
Inzwischen nicht mehr, aber davor.
Genau, muss man sagen. Aber damals, 2011, hatten wir das Glück. Ich glaube, es war Eintracht Braunschweig. Die haben sich dann über die dritte Liga oder so automatisch qualifiziert. Und deswegen gab es dann noch einen Startplatz für den Pokal. Und dann hat es ein Entscheidungsspiel gegeben für einen weiteren Startplatz, der Halbfinalverlierer. Und dann hat der VfB zu Hause gegen den TSV Ottersberg gespielt. Man sagte damals das 100.000-Euro-Spiel, weil da ging es um 100.000 Euro für die Qualifikation, TV-Rechte und so weiter. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei 200.000. Und da hat, ich glaube, Tim Schwarz für den VfB Oldenburg das 1:0 geschossen, das 100.000-Euro-Tor. Und da hat sich der VfB dann qualifiziert. 2011, erste Runde HSV, wir erinnern uns. Und seitdem, seit 15 Jahren, kein DFB-Pokal mehr für den VfB Oldenburg. Und es wäre zu schön, wenn es jetzt doch mal klappen würde. Und letzter Satz, ich würde auch gerne diesen Pokal mal gewinnen, weil das ist ja auch ein Titel.
Du möchtest auch mal einen Pokal in den Händen haben.
Naja, persönlich habe ich natürlich schon einige gewonnen. 3 stehen bei mir zu Hause in der Kommode.
Welche 3?
Ja, immer diese bester Torwart-Dinger, ne?
Ah,
ja, genau.
Schön.
Nee, aber ich möchte auch einfach so mal
Handschuh,
gerne.
Ja,
ein Handschuh und einen so ein Torwart, der so fliegt und so einen Ball hält.
Ah ja, den gibt's auch,
stimmt. Ja, was man da bei Sportschöbel damals bestellen konnte.
Absolut,
und so, ne?
Genau.
Nein, aber es wäre doch mal schön, einen Pokal zu gewinnen. Das wäre für einen Wimpel, wo man es draufschreiben kann. So, auf geht's.
Ich muss zu deiner Reihe noch aus der jüngeren Vergangenheit das Halbfinale gegen Atlas Delmenhorst dazu zählen, weil das ist vielleicht für dich nicht so krachend in Erinnerung geblieben, aber das war die Saison, in der VfB Drittligist war und als haushoher Favorit bei Atlas Delmenhorst, die überhaupt gar nicht gut in Form waren mit ihrer Mannschaft, angetreten ist. Fuad Kilic damals groß rotiert, ich weiß, 6, 7 Spieler aus der Startelf rausgenommen, weil ja die anderen sich natürlich auch mal zeigen sollten. Das ist bodenlos schiefgegangen, sagen wir es mal so. Wir haben
über das Spiel an diesem Tisch schon ein paar Mal so ein bisschen geredet. Das ist tatsächlich das einzige Spiel in der gesamten dritten Liga, wo man sagen muss, da war der VfB, das war eine Unverschämtheit. Ja. Ja, alles andere war eine tolle dritte Liga, nie abschlachten lassen, auch in der Liga nicht. Das war natürlich, ja, das Wort bodenlos hat Dario so ein bisschen geprägt, das haben wir jetzt übernommen, das war wirklich bodenlos. Ja.
Passt aber zur Leistung an dem Tag.
Ja.
Gut, wenn wir schon über Ostersamstag Drochtersen...
Kar-Samstag. Für alle Hörer, Kar-Samstag. Auch wenn man zu Hause beim Osterbrunch sitzt oder beim Osterfeuer abends steht und sagt, schön hier am Ostersamstag, dann ruhig mal dem Kollegen in die Seite zwicken und sagen, nein, ein Kar-Samstag.
Du hast ja recht, Henning.
Ja, ich weiß.
Ich wollte hinleiten zum Werbeblock.
Gerne.
Der kommt dir bekannt vor, ne? Wir müssen und wir werden hier Woche für Woche werben für unseren Live-Podcast, den wir starten am Montag, den 13. April. Wir laden euch ein hier ins Verlagshaus der Nordwestzeitung, haben den Trainer Dario Fossi und den Sportleiter bzw. inzwischen auch Geschäftsführer Sebastian Schachten zu Gast. Henning ist dabei, macht einen guten Eindruck, erzählt uns nochmal, wie das an Ostern und so alles läuft. Und das ist eben kurz nach diesem Drochtersen-Assel-Doppelpack. Sowohl im Landespokal als auch am Wochenende vorher, an dem Freitag vorher, ist das Ligaspiel in Drochtersen-Assel. Da gucken wir mal dann, um wie viel es da noch geht. Wir reden über alles Mögliche. Wir reden über diese Saison, wir reden über Strukturen, wir reden über Herausforderungen für die Zukunft, wir reden über den Landes- oder DFB-Pokal. Alles, was die VfB-Seele berührt. Wie gesagt, Montag, 13. April. Die Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Es gilt an dem Abend freie Platzwahl. Ein Willkommensgetränk ist im Ticketpreis enthalten und die Tickets gibt es unter ol.de/Nordwestkurve. Den Link dazu hinterlegen wir wie immer in den Shownotes.
Hat denn dieser Talk auch eine Überschrift? Wie lautet die noch?
Ja, VfB Oldenburg zwischen Aufstieg, Ausrichtung und Ambition.
Ich kann das nicht oft genug hören, ich finde es gut.
Du findest den Titel super, ne? Ich muss tatsächlich in einem bekannten sozialen Netzwerk hat sich unter diesem Titel tatsächlich eine eifrige Diskussion entsponnen.
Aha.
Ob der VfB denn jetzt noch, ob man noch über den Aufstieg reden kann.
Ja, kann man. Man kann über alles reden. Ne?
Genau, man kann über alles reden. Man kann ja auch über Aufstiegsziele für die nächsten Jahre reden, falls bis dahin der Drops gelutscht ist.
Falls, genau. Das wissen wir heute noch nicht. Alles ist möglich.
So schnell schließen wir diese Saison noch nicht ab, Henning, ne?
So, danke.
Letztes Thema. Rausschmeißer. Was Positives. Stadion.
Ha.
Sagt dir was, ne?
Stadion, ich weiß nicht, ein Oldenburg-Thema? Nee, stopp.
Stadion Neubau an der Maastrichter Straße hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Wir wollen euch da ja immer mal auf dem Laufenden halten. Der Bauausschuss des Stadtrats hat in der letzten Woche getagt und hat den Flächennutzungs- und Bebauungsplan für ein neues Stadion an der Maastrichter Straße auf den Weg gebracht. Rechtlich gesehen war das ein großer Schritt nach vorne.
Ich bin kein Jurist, auch kein Politiker. Ich sehe, dass es Schritt für Schritt vorangeht. Ich freue mich, wenn das Stadion da ist.
Es gibt also nach wie vor eine Mehrheit von SPD, CDU und BSW. Die Grünen stimmen weiterhin dagegen, weil sie nur wollen, dass die Stadt 50% des Stadionneubaus finanziert und eben keine Vollfinanzierung. Für euch wichtig, der Stadtrat trifft sich... Oh, Henning, das fällt mir gerade beim Lesen auf.
Na?
Der
Stadtrat, am selben Abend wie wir.
Der Stadtrat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am 13. April abends. Da habt ihr natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, andere Termine. Das könnt ihr dann später nachgucken. Ihr kommt lieber zu unserem Live-Podcast. Das ist allerdings auch nur ein Zwischentermin, weil da wird eben dieser Plan dann auf die Spur gebracht. Das wird eine Formsache sein, dadurch, ja, genau, dass SPD, CDU und BSW da zusammenstehen. Viel wichtiger Termin, den hast du gerade im kurzen Vorgespräch genannt. Wann fällt die endgültige Entscheidung? Du hast das, glaube ich, genau im Kopf.
Die Sitzung ist meines Wissens am 1. Juni.
1. Juni.
Ja.
Merkt euch das schon mal, aber wir werden vorher nochmal drüber sprechen. Gut, Henning, Freitagabend, Phoenix. Es würde dem VfB schon reichlich gut tun, einfach mal wieder ein größeres Erfolgserlebnis zu feiern. Mal so einen überzeugenden Sieg.
Ach, das willst du gleich, einen überzeugenden Sieg.
Ja, ein überzeugender Sieg ist für mich auch ein 2-0, wenn die Leistung stimmt, oder ein 3-1, auch ein 2-1.
Ja, doch, wir brauchen jetzt mal wieder Siege, nicht nur für die Tabelle, du hast recht. Ja, Ja, also ich tue mir gerade schwer, weil der VfB spielt jetzt ja nicht grottenschlechten Fußball. Das ist ja nicht. Ja. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Es ist jetzt weniger, als man braucht.
Man kann auch bei Hannover 96 2 isoliert betrachtet verlieren. Das ist eine gute Mannschaft.
Ja, und man hätte auch dieses Spiel gewinnen können, so wie es gelaufen ist. Auch das und auch gegen Lohne gewinnst du ja eigentlich, wenn Boccaccio in der Nachspielzeit den Elfmeter reinmacht, dann wäre es ein Traum. Wenn. Ja, ja, ich meine nur, dann wäre es ein Traumstart in die Restrunde gewesen. Das liegt ja manchmal an Zentimetern, warum es nicht klappt. Das ist mir alles jetzt ein bisschen sehr negativ. Aber ja, auch das Umfeld könnte auch einen schönen, überzeugenden Sieg gebrauchen. Und ich, wie gesagt, ich sehe auch nicht, was dem im Wege steht. Der VfB ist die bessere Mannschaft, er spielt zu Hause, wobei er natürlich, wenn er schwach ist, eher heimschwach ist diese Saison als auswärtsschwach.
Das war die erste Niederlage,
genau.
Auswärtsniederlage.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Aber nein, das ist ein schönes Spiel, guter Gegner, für viele eine schöne Anstoßzeit, für mich ist der Freitag immer fürchterlich, aber nein, das wird ein tolles Spiel, geht dahin und der VfB kann und wird das auch gewinnen.
Wir freuen uns drauf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn, ciao, ciao.
Nicht aufgeben, alles wird gut.